Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von syndicate.com, Ihr Anbieter für Internet- und Open-Source-Kompetenz in Göttingen. www.syndicate.com.
Die folgende Sendung ist Teil eines Kooperationsprojektes des Stadtradio Göttingen, dem Kulturkloster Duderstadt und der Heinz-Sielmann-Stiftung. Die Verantwortung für den Inhalt der Sendung trägt Sascha Prinz.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Radiosendung. Wir haben ein Hörspielprojekt zum Thema Natur gemacht. Wir haben das Ganze online von zu Hause gemacht. Teilgenommen haben Kinder im Alter von 8 bis 11.
Ihr hört als nächstes ein Interview mit uns über unser Projekt. Stell dich einmal kurz vor, wie heißt du und wie alt bist du?
Ich heiße Newby und bin 9 Jahre alt.
Ich heiße Elena Lottia und bin 11 Jahre alt.
Ich heiße Liv Bila und bin 12 Jahre alt.
Wie bist du dazu gekommen, beim Hörspiel was mit teilzunehmen?
Ich habe die Idee tatsächlich von Annika bekommen und ich war total begeistert. Außerdem wollte ich mit Annika, wir wollten halt schon immer mal zusammen sowas machen. Und dann waren wir halt total begeistert und wollten das halt unbedingt machen.
Ich bin von meinem Vater angesprochen worden. Ich fand die Idee toll, bei einem Hörspielprojekt mitzumachen, ein Hörspiel zu konstruieren und dabei vorzusprechen. Ja, so bin ich hier hingekommen.
Ich habe das auch von meiner Mutter bekommen und dann wollte ich da unbedingt mitmachen, weil sich das halt einfach cool angehört hat.
Wie viele Leute wart ihr?
Wir waren 8.
Dann mache ich jetzt weiter. Welche Rolle spielst du und charakterisiere sie kurz, also stell sie kurz vor.
Ich spiele die Sarah und die ist halt mehr Tussi.
Ich spiele die Rolle von Ida Tina. Die ist übertrieben ängstlich und sie stellt halt immer so Fragen und sagt immer, dass sie alles total gruselig findet.
Ich spiele die Rolle von Emma. Emma ist ein sehr happy Mädchen, ein sehr fröhliches, und sie motiviert gerne andere und ist gerne bei Sachen dabei.
Ihr habt das ja später erstellt. Wir haben uns halt eine Woche lang immer morgens 2 Stunden getroffen und haben uns am ersten Tag kennengelernt und dann zusammen überlegt, worum es in dem Hörspiel gehen soll, die Charakter erstellt und einige Szenen zusammengeschrieben.
Wir spielen Ihnen gleich das Hörspiel Klassenausflug ins Nirgendwo ab. Doch davor erzählen wir Ihnen die Darsteller.
Der Lehrer Herr Rottenberger wird von Sascha Prinz vorgesprochen. Niobe Astner spielt eine Schülerin namens Sarah, während Max Wedekind Klaus, den Bruder von Claudia, spielt, die von Josephine Hartmann dargestellt. Annika Verwein finden wir in der Rolle von Clara und Liv Bieler spielt die Rolle von Emma. Maya wird von Johanna Lapp gespielt und Junior Lapp hören wir in der Rolle von Frieda. Ida Tina wird von Elena Lottia gespielt.
Also meine Lieben, ich freue mich, dass wir endlich mal wieder einen Ausflug machen können. Wegen Corona immer noch nicht mit allen, sondern nur mit ein paar von euch. Und wir erkunden hier in den nächsten 2 Tagen die Natur.
Ich habe sowas von keinen Bock darauf.
Mensch, Clara, jetzt sei doch nicht so pessimistisch. Es wird bestimmt total cool.
Oh nein, ich habe meinen Make-up-Koffer vergessen.
Mensch, Sarah, du hast ja vielleicht Probleme, hier gibt es gar kein Internet.
Klaus, jetzt steck doch mal das Handy weg. Du verpasst die ganzen tollen Vögel. Sieh doch nur da, ein Laubwind. Herr Rottenberger, schauen Sie doch nur, ein Laubwind und so vieles mehr.
Ich finde es hier überhaupt nicht gut. Es ist total gruselig. Warum ist der Fink denn blau? Was bedeutet das?
Also Ida Tina, oder war es Tina Ida? Ida, Tina, Tino Bambino, warum sage ich überhaupt deinen Namen die ganze Zeit? Egal, du brauchst keine Angst zu haben.
Ach, ihr seht, das alles viel zu gruselig. Ich bin ganz Friedas Meinung, es ist hier schön.
Kinder, jetzt seid doch mal still. Wir sind doch hier, um die Natur kennenzulernen. Mit eurem Geplapper verjagt ihr noch alle Tiere.
Herr Rottenberger, ich habe schon 17 verschiedene Vogelarten identifiziert und katalogisiert.
Also, ich fange hier keine Pokémons ohne WLAN oder Wi-Fi. Kein Taufi, kein Schmetzbo, nicht mal ein Oho.
Was, Klaus, kein Internet? Wie soll ich denn dann meine Storys posten? Also nicht, dass ich mich so ungestylt vor die Kamera stellen soll.
Ruhe jetzt mal, seid mal still, da piept doch was.
Ich glaube, es piept bei dir, Maya.
Oh, Claudia, und überhaupt, Leute, jetzt seid doch mal kurz ruhig.
Na, ich bekomme aber immer Angst, wenn es so ruhig ist.
Ruhe! Na bitte, geht doch. Also, welcher Vogel ist das?
Ich weiß es. Herr Rottenberger.
Ein Huhn.
Ist der Vogel gefährlich?
Ich hab das schon mal gehört.
Ja, ich kenne das auch irgendwoher. Ein Sperling vielleicht?
Na gut, Maya.
Das ist ein Star, der Vogel des Jahres 2018. Der Star, auch als gemeiner Star bezeichnet, ist der in Eurasien am weitesten verbreitete und häufigste Vertreter der Familie der Stare. Durch zahlreiche Einbürgerungen auf anderen Kontinenten ist der Star heute einer der häufigsten Vögel der Welt. Im Niederdeutschen werden Stare auch Springen genannt.
Also der einzige Star hier bin ja wohl ich.
Ja, okay. Also wir sehen uns heute Abend beim Lagerfeuer wieder. Bis dahin nehmt ihr von mir aus euer Smartphone, nehmt Vögel auf, fotografiert sie und wer nicht weiß, welcher Vogel es ist, fragt bitte einfach Maya.
Boah, jetzt auch noch ein Lagerfeuer und dann will bestimmt noch der Gruselgeschichten erzählen. Das ist so ein Babyprogramm.
Ach Clara, ich finde Lagerfeuer cool. Aber noch besser wäre eine Nachtwanderung.
Och nee, bloß keine Nachtwanderung. Wenn es so dunkel ist und nur komische Geräusche da sind, es ist total gruselig.
Hey, hier sind ja so viele Krabbeltierchen. Wie eklig. Eine Spinne!
Also keine Sorge, das ist nur ein Weberknecht. Die Weberknechte, auch Geist, Habergeist, Schneidergeist, Schuster, Weber und Zimmermann genannt, sind eine Ordnung der Spinnentiere Arachnida. Weltweit sind etwa 6600 Arten mit Körperlängen von 2 bis 22 mm bekannt. Die Weberknechte enthalten die bekannten langbeinigen Arten, daneben aber auch Arten, die gedrungen und milden Körper sind.
Ich glaube, ich habe gerade ein Pokémon in echt gesehen.
Ja, geh doch alleine in die Dunkelheit. Die Pokémons warten auf dich. Und vergiss nicht, deinen Aluhut für das WLAN.
Nein, bloß nicht. Das ist viel zu gruselig.
Klaus, ja bitte, geh weg. Einfach nur weg.
Jetzt lasst uns doch mal ein paar Horrorgeschichten hören.
Ich will zuerst. Bis in das Jahr 1200 gehörte die Burg hier in der Nähe den Rittern von Ludwig. Im Jahr 1201 ging der Ritternachkomme Peter von Ludwig aber pleite und musste die Burg am 30. Juli verkaufen. Seitdem ist sie im Besitz der Barone von Langhausen. Aber der Legende nach soll der Geistesritter Peter von Ludwig keine Ruhe gefunden haben, weil er die Burg verkauft hatte. Angeblich spukt sein Geist bis heute in den Gängen des Burgkellers herum. Und immer am 30. Juli kommt er hoch und spukt auch in der Burg.
Also ich habe da eine ganz andere Geschichte und die ist viel kürzer. Einen Tag ohne Make-up, das wäre der Teufel persönlich.
Bei den Klippen in dieser Gegend soll angeblich ein Schatz versteckt sein, der von einem dreiköpfigen, menschenfressenden Monster bewacht wird, welches jeden verschlingt, der sich nach 23 Uhr noch bei den Klippen aufhält. Der Schatz ist aber verzaubert und kann deshalb nur nach 23 Uhr gehoben werden. Den Schatz zu finden und mitzunehmen ist also unmöglich. Ich finde allerdings, wir sollten es trotzdem versuchen.
Nee, das ist viel zu gruselig. Na gut, aber ich traue mich auch an. Eines Tages hatte sich ein kleines Mädchen ganz allein in einem düsteren Wald verlaufen, wo man ganz viele gruselige Geräusche hörte. Plötzlich krabbelte eines der vielen Insekten, die es im Wald gibt, direkt vor ihr lang und als sie vor Schreck zurücksprang, prallte sie gegen eine alte Haustür War dieser Wald etwa verwunschen? Vor Schreck lief sie irgendwie in den Wald hinein und wie durch Zufall stand sie plötzlich vor der Tür ihres eigenen Hauses, wo sie völlig außer Atem diese Geschichte erzählte. Als es hell war, verfolgte man ihre Spuren zurück, doch das Haus war spurlos verschwunden. Versteht ihr jetzt, warum ich immer so viel Angst habe? Man kann einfach nicht alles erklären.
Ja, krieg dich wieder ein, Mädchen. Jetzt ich. Ein Mädchen des reichen Roms war eifersüchtig auf ein Mädchen namens Leonie. Sie war so eifersüchtig, dass sie ein sehr magisches Artefakt gestohlen hatte, und zwar die Sphinx. Sie sprach die mächtigen Worte, aber nichts passierte, dachte sie. Die Sphinx löste ein Monster in dem Mädchen aus. Sie hatte so viel Hass, dass sie jeden niedermachte, der sich ihr in den Weg stellte.
Das ist doch gar nichts. Ich hatte mal einen Tag Fortnite gespielt und hatte kein Level auf die geschafft.
Also, 70 Monaten gab es mal eine Königin namens Pudelwut oder so. Jedenfalls starb sie an einer schweren Krankheit namens Taschentuch oder so. Und wie sie zu Ende geht, weiß ich nicht mehr.
Hey, es war einmal ein Geschwisterpärchen. Sie hießen Hans und Hanna. Hans war total blöd und hässlich und Hanna war schlau und schön. Eines Tages hatte Hanna genug von Hans und sie ist abgehauen. Sie ging nach Hollywood, filmte das Leben von Angela Merkel, gewann einen Oscar und kam zurück. Hans war immer noch blöd und hässlich und hatte immer noch nichts geschafft. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann ist sie trotzdem männlich. Oder es war einmal ein Mädchen, das ihren Bruder in den Biomüll warf.
Was sitzt ihr denn immer noch hier rum? Ab ins Bett, wir müssen morgen um 8 Uhr raus.
Herr Rottenberger, wir hätten schon längst schlafen gehen müssen. Wir brauchen 8 Stunden und 50 Minuten Schlaf, um unseren Biorhythmus in Stand zu halten.
Na dann, gute Nacht.
Okay, mach's gut, ich zocke noch eine Runde offline.
Ich brauche meinen Schönheitsschlaf.
Ihr könnt gerne in den Zelten oder der Hütte schlafen. Ich schlafe hier draußen unter freiem Himmel.
Oh ja, da bin ich dabei.
Unter freiem Himmel zu schlafen ist doch total gruselig. Was, wenn euch Tiere überfallen oder Waschbären euch überfallen oder richtige Bären kommen?
Na komm, Kleine, ich trage dich ins Zelt. Frieda, hilfst du mir?
Klar, die kleine Muggi Clara bringen wir schön ins Bettchen.
So Leute, guten Morgen. Ich fahre jetzt erstmal Brötchen holen. Ihr werdet ja wohl mal eine Stunde allein klarkommen.
Oh, morgen.
Na, du Langschläfer? Ich bin schon seit 5 Uhr wach und bin schon dreimal um den See gedurft. Da haben noch alle geschlafen.
Ja toll, Frieda. Weißt du schon, dass es voll gefährlich ist? Du könntest ja in den Teich fallen.
Ach Quatsch, das geht voll klar.
Ach so, fängt der Tag doch schon mal gut an. Mein nerviger Bruder weit und breit. Aber wo ist er eigentlich?
Also gut, dann sehen wir mal durch. Frieda, Emma, Zinaida, Clara, Sarah, wo ist Sarah? Mist, Sarah und Klaus stehen. Das müssen wir sofort Herrn Rottenberger melden.
Aber wie? Hier gibt es doch keinen Handyempfang. Sie wurden bestimmt entführt.
Oder sie sind den Schatz aus der Geschichte suchen gegangen. Und dabei ist Klaus in eine Schlucht gefallen und...
Vielleicht haben sie auch die Schattenbiester vom dunklen Wald geholt und haben sie jetzt zur Unterhaltung als Sklaven.
Wenn Klaus jetzt weg ist, dann hätte ich das Zimmer zu Hause... Ja, für mich allein.
Also, sie können noch nicht lange weg sein. Frieda hatte gesagt, sie hätte beide noch im Zelt und schlafen gesehen. Das heißt also, wenn sie mit maximal 8 km/h sich von unserem jetzigen Standpunkt fortbewegt haben, ergibt es einen Radius von maximal 16 Kilometern. Was heißt?
Die Burgruine.
Oder sie sind den Schatz aus der Geschichte suchen gegangen. Und dabei ist Klaus in eine Schlucht gefallen und...
Ach, Frieda, das hatten wir doch schon. Ich finde das mit der Burgruine irgendwie unheimlich. Aber meistens ist es ja so in den Geschichten, dass die Kinder immer an die unheimlichsten Orte verschleppt werden.
Da, ich kann Fußabdrücke sehen.
Bist du eine Indianerin?
Nee, aber Sarah ist wahrscheinlich das einzige Lebewesen auf der Welt, das mit hochhackigen Schuhen in den Wald geht.
Da liegt doch eine Pokémon-Verpackung.
Oh ja, das muss Klaus sein.
Dann auf zur Burgruine. Hier liegt ein Lippenstift. Das stimmt von Sarah. Hatte sie nicht gesagt, sie hätte ihren Schminkkoffer vergessen?
Nee, die hat immer 2 bis 3 in der Hosentasche.
Ja, schaut mal, ein Eichhörnchen. Alle Arten der Eichhörnchen sind überwiegend tagaktiv. Sie ernähren sich vor allem von Nüssen und anderen Samen, Früchten und anderen Pflanzenteilen, sowie seltener auch von tierischer Nahrung wie Insekten, Eiern und Küken und anderen Teilchen. Als Baumbewohner sind sie sehr gute Kletterer. Und die meisten Arten verbringen die meiste Zeit in den Bäumen und kommen nur gelegentlich auf den Boden zur Nahrungssuche. Sie bauen ihre Nester, Kobel oder auch Kobel, in der Regel in der Form eines kugelförmigen Baus aus Zweigen und Blättern in Baumhöhlen oder Astgarten.
Ja, ist gut, Maya. Lasst uns jetzt lieber umkehren. Ich meine zur Burgruine. Es gibt bestimmt Ärger, wenn ich ohne Klaus zu Hause ankomme.
Ein schönes Sets Workout.
Schaut mal da oben auf dem Turm. Das sieht so aus wie Klaus und Sarah.
Ach, Menno. Ich meine, toll, wir haben sie gefunden.
Wie sollen wir nun jemals wieder zurückkommen?
Sie kommen runter.
Hey, was macht ihr denn hier?
Frage ist eher, was macht ihr hier?
Panorama-Bilder für meine Follower. Was sonst?
Geht's noch?
Naja, ich musste ja die Lootbox heute noch öffnen. Sonst muss ich wieder von vorne anfangen. Also dachten wir, hier oben gibt es bestimmt Internet. Und siehe da, richtig ein heißes 4G.
Ich habe nun ganz neue Follower und überlege, mich in Major Girl umzunennen.
Wir müssen jetzt schnell Herrn Rottenberger Bescheid geben. Der ist bestimmt schon zurück.
Und herzlich willkommen. Jetzt sprechen wir mit einem Umweltpädagogen. Das Interview haben wir per Zoom-Konferenz gemacht und uns nicht direkt getroffen. Und los geht's!
Hallo, stellen Sie sich doch mal vor.
Ja, mein Name ist Romulo Aramayo Schenk. Ich habe 2 Nachnamen, also Aramayo Schenk. Aber ihr könnt mich natürlich Romulo nennen, das ist übrigens Spanisch. Mein Papa ist Peruaner, meine Mutter ist Deutsche und ich habe eben so beide Sprachen sind meine Muttersprache. Und deshalb habe ich diesen vielleicht ein bisschen ungewöhnlichen Namen. Ich bin Biologe. Ich habe Biologie studiert und arbeite als Umweltbildner. Das ist ein Beruf, der zum einen so ein bisschen Wissen über die Natur voraussetzt, aber zum anderen auch, wie man dieses Wissen vermitteln kann, wie man eben mit Kindern, mit Jugendlichen, mit Schulklassen, mit Erwachsenen, mit Familien, mit Senioren, also mit allen möglichen Menschen, die Interesse haben, etwas zu lernen, arbeiten kann. Eben im Gespräch vorher, da ging es ja schon um Vogelstimmen und was macht ein Biologe? Unter anderem macht er Folgendes. Wir möchten wissen, welche Vogelarten auf Gut Herbigshagen, aber auch auf anderen Flächen der Stiftung vorkommen. Und deshalb stehen wir an 4 Termine im Frühling und Frühsommer ganz, ganz früh auf. Ja, das ist dann so vor Sonnenaufgang sind wir dann schon im Gelände. Und dann geht die Sonne auf und wir fangen an, 1 Kilometer zu gehen, und zwar sehr langsam, und schreiben oder geben in eine App, über die das erfasst wird, alle Vogelstimmen ein, also alle Vögel, die wir entweder hören oder sehen oder von denen wir irgendeinen Nachweis haben. Sowas nennt man ein Monitoring. Und das ist wirklich die Zeit, wo die Vögel ohne Ende rufen. Und das ist das super schwierig auch, die alle zu unterscheiden und keinen zu vergessen und auch mit aufzuschreiben. Und ich arbeite auf Gut Herbigshagen. Das ist ein Gut, ein Naturerlebniszentrum der Heinz-Sielmann-Stiftung in Duderstadt.
Sie kennen sich mit der Umwelt gut aus. Mit welchen Themen beschäftigen Sie sich am meisten?
Also mein Hauptthema als Umweltbildner ist ganz sicherlich die Nachhaltigkeitsbildung und die Umweltbildung. Das heißt, wir machen Programme, Veranstaltungen mit Menschen. Zurzeit geht das nicht so gut, aber wir gehen halt raus ins Gelände. Ja? Wir gehen in den Wald, wir gehen auf die Wiese, wir gehen in den Stall. Also alles, was mit Umwelt zu tun hat, das versuchen wir den Leuten zu vermitteln, sie darauf aufmerksam zu machen, sie hinzuweisen, was wichtig ist in der Natur und was die Natur mit uns zu tun hat. Und das in dieser Wechselwirkung ist auch wichtig, sie zu schützen, zu erhalten, denn man ist Teil der Natur. Und ein weiteres Thema, was mich ganz, ganz doll beschäftigt, das ist Tiere, die nicht etwa in wilden Landschaften, in unberührten Landschaften wohnen und leben, sondern Tiere, die im Siedlungsraum, das heißt die Stadt, das Dorf, die da vorkommen und sich an den Menschen angepasst haben, also sie zu schützen, etwas für sie zu tun. Ich beschäftige mich da viel mit Fledermäusen, aber auch mit Tieren wie etwa dem Turmfalken, die Schleiereule, die Schwalben. Also das sind so die Themen, die mich beschäftigen und wo ich das entweder alleine mache oder halt in einer Arbeitsgruppe. Das sind die Kollegen, die Claudia, die ist auch Umweltbildnerin, so wie ich Umweltbildner bin. Und es sind die Freiwilligen, die uns unterstützen, Tabea und Ruben. Es sind aber auch Praktikantinnen und Praktikanten, die bei uns sind, um das alles gut hinzubekommen.
Für was setzen Sie sich im Moment besonders ein?
Also ich persönlich mache gerade ganz viel im Bereich des Schutzes für die Amphibien. Das sind die Lurche, die Frösche, die Molche, die Kröten. Also das mache ich allerdings privat. Also wir haben in der Nähe von Göttingen, da ist ein großer Stausee, da haben wir einen Schutzzaun aufgestellt, damit die Tiere nicht über die Straße wandern müssen, wenn sie zwischen dem Ort, wo sie den Winter verbracht haben, und dem Ort, wo sie ihre Eier ablegen werden. Das ist der Wendebach-Stausee, dass sie dann nicht über die Straße laufen und dort überfahren werden, sondern die werden abgefangen an einem Zaun, eingesammelt, über die Straße gebracht und dann kann man sie wieder freilassen, dann wandern sie weiter und wir schreiben uns aber auf, wie viele es waren, ob das jetzt weibliche Tiere sind oder männliche Tiere oder vielleicht auch Jungtiere. Das schreiben wir uns alles auf. Und was mache ich zurzeit?
Haben Sie ein Lieblingstier? Wenn ja, warum ist es Ihr Lieblingstier?
Also mir gefallen im Allgemeinen die Greifvögel. Da habe ich was für übrig. Das gefällt mir schon, seitdem ich ein junger Mann bin, also schon ewig her. Und das war so im Studium, dass ich auf einmal so da angefangen habe für zu brennen. Ne? Das war toll für mich. Und mein Einstieg in die Greifvögel war der Habicht. Allerdings gibt es noch mehr super spannende Greifvögel und ich kann mich gar nicht so richtig entscheiden, was mein Lieblingstier ist. Also ich sag mal Lieblingstiere. Das ist neben dem Habicht auch der Steinadler. Und ich hatte die Gelegenheit auch mit und über Steinadler als Biologe zu arbeiten. Nach dem Studium, das war ganz spannend, das war auch gar nicht hier in Deutschland, sondern das war in Schottland und das war in Mexiko. Und seitdem ich seit 20 Jahren lebe ich auch hier in Südniedersachsen. Und seitdem bin ich ganz fasziniert von dem Rotmilan. Also es sind mehrere Tiere und es sind Greifvögel.
Welche Vögel gibt es bei Ihnen auf dem Herbigshagen?
Nun, also hier in der Landschaft bei uns ist ganz, ganz, ganz wichtig und ganz prägend der Rotmilan. Also der kommt auf den Flächen des Gut Herbigshagens vor. Das ist Wald, Wiese und halt die Gebäude. Das heißt also, da haben wir auch Fläche und da jagt der Rotmilan. Dann gibt es einen anderen Jäger, das ist der Neuntöter. Das ist ein kleinerer Vogel, der ist so ein bisschen kleiner als eine Amsel. Der ernährt sich von Käfern, von anderen Insekten, aber auch von Eidechsen, die fängt er am Boden und spießt sie dann auf dornige Sträucher, auf denen er auch selber sitzt. Er macht sich so ein bisschen einen Nahrungsvorrat und der ist halt ziemlich selten und der kommt halt in in unserer Landschaft hier in Südniedersachsen tatsächlich auch vor. Und also der fasziniert mich immer wieder, wenn ich den sehe. Ich bleibe bei den Greifvögeln und das ist der Turmfalke, der brütet auf Gut Herbigshagen. Neuerdings habe ich was ganz Tolles entdeckt, und zwar ich habe Federn gefunden von einem Tier, was früher auf Gut Herbigshagen gebrütet hat und dann verschwunden ist. Dann gab es leider kein Tier mehr. Und das ist die Schleiereule. Das hat mich total gefreut, zu sehen, dass sie wieder bei uns ist. Ich habe noch nicht herausgefunden, wo sie genau oder in welchem Kasten sie genau brütet, aber die Spuren, das ist also, ich habe Federn gefunden, ich habe auch Kot von ihr gefunden, von der Schleiereule, und auch so Bällchen, die Greifvögel, alle Greifvögel, immer wieder ausspucken mit unverdaulichen Materialien von der Beute, das heißt also Haare und Knochen, das können die nicht gut verdauen. Das wird, das geht gar nicht durch den Vogel und hinten wieder raus, sondern das spucken sie aus. Und die findet man auch an den Stellen, wo sie schlafen.
Das heißt, glaube ich, irgendwie so Gewölle irgendwie so.
Ne? Genau, richtig. Ja, danke für den Namen. Ja, ich dachte, ach, ich erwähne das gar nicht, aber super. Wir haben auch eine ganze Menge andere Vögel auf Gut Herbigshagen. Also wir haben verschiedene Meisen, also Kohlmeise, Blaumeise, Sumpfmeise, Weidenmeise, dann manchmal auch Schwanzmeisen, dann Finken, also Grünfinken habe ich gesehen, Distelfinken, Buchfinken habe ich gesehen und Kernbeißer. Dann zu den Drosseln, da haben wir die Schwarzdrossel, ihr kennt das Tier unter dem Namen Amsel, Schwarzdrossel, aber es sind auch Wacholderdrosseln da und jetzt neuerdings, und das ist sehr schön, auch wenn ich dann sehr früh morgens rausgehe, aber die rufen auch tagsüber, das sind die Singdrosseln, die machen immer ganz schöne Gesänge, die sind sehr kreativ, die denken sich ständig neue Melodien aus und diese Melodie wird 2, 3, 4 Mal hintereinander gesungen und danach gibt es eine neue Melodie. Wieder 2, 3 oder 4 Mal und dann wieder eine neue. Also ständig was anderes. Kann man auch recht gut lernen, wenn man einmal den Hinweis bekommen hat, dass das eine ist. Dann gibt es Spechte auf Gut Herbigshagen. Die trommeln, die machen so brrrr gegen Bäume. Damit zeigen sie an, dass sie da sind. Und das ist so ähnlich wie der Vogelgesang bei den Singvögeln. Die zeigen an, hier bin ich bin ein Männchen und ich möchte die anderen Männchen hier vertreiben. Weibchen sind willkommen. Wir haben den Grünspecht, wir haben den Buntspecht und wir haben den Kleinspecht. Und jetzt neu ist dann noch ein Laubsänger, der ist gerade aus dem warmen Süden zurückgekommen, also das ist ein Zugvogel, und der ruft immer seinen Namen. Ja, der macht zip, zap, zip, zap, zip, zap, zip, zap. Und genauso nennen wir den auch. Den Zilpzalp. Sperlinge, Haussperling, Feldsperling, auch genannt Spatz, ne? Die sind da. Es gibt Tauben und ach, wahrscheinlich gibt es noch viele mehr, aber ja, also eine ganze Menge Vögel sind da. Und die besonderen sind aus meiner Sicht eben halt die Greife und ganz toll die Schleiereule, der Turmfalke, der Neuntöter und unser Rüvilan.
Wie geht es den Vögeln denn zurzeit? Sind viele vom Aussterben bedroht und wodurch?
Also den Vögeln geht es sehr, sehr unterschiedlich. Gut beziehungsweise schlecht. Das hängt immer damit zusammen, was sie finden, um zu überleben. Und die notwendigen Dinge zum Überleben sind das Futter, es sind die Versteckmöglichkeiten, es sind die Orte, wo sie brüten können, und es sollte dann auch ausreichend Tiere von ihrer Sorte geben. Ja, ihre Art muss genügend vorkommen, denn sonst treffen sich die Männchen und die Weibchen nicht, können sich eben nicht um Nachwuchs kümmern und dann funktioniert das Fortbestehen dieser Arten nicht. Besonders schlimm oder besonders stark ist der Rückgang der Feldvögel. Ja, also die Vögel, die in der offenen Landschaft, das heißt auf Äckern, auf Wiesen, also im Gegensatz zu Wald, ne, sondern also in diesen offenen Landschaften normalerweise brüten. Und das machen sie in der Regel auch auf dem Boden. Und unsere Landschaften sehen halt nicht mehr so schön reich strukturiert aus mit Büschen und Hecken und verschiedenen Kräutern, sondern sie sind immer eintöniger geworden im Laufe der Intensivierung der Landwirtschaft, wo halt auch sehr viele Maschinen und chemische Stoffe eingesetzt werden, um diese Landwirtschaft immer schneller, größer, effizienter zu machen. Aber gleichzeitig ist die Landschaft auch immer öder geworden. Und das ist keine gute Basis für Vögel wie etwa das Rebhuhn oder die Feldlerche, dort zu brüten. Also denen geht es tatsächlich am schlechtesten.
Ich würde auch sagen, dass auch für die Vögel halt nicht so gut ist, das Plastik, weil die das vielleicht auch manchmal als irgendwas anderes halten und das dann halt aus Versehen fressen. Das ist dann auch noch nicht so schön, glaube ich, oder?
Ja, also das Falsche zu fressen, das ist in der Tat also ein großes Problem. Ein Problem direkt, wo sie direkt dran sterben oder sich sehr krank werden können. Also wenn man Plastik frisst, dann verträgt das natürlich der Körper nicht, das verklumpt, es gibt dann einen Klumpen im Magen oder einen Klumpen im Darm und dann funktioniert der Körper nicht mehr und das führt dann direkt zum Sterben. Aber Plastik in der Landschaft ist ja auch nochmal ein weiteres Ding. Und zwar ist viel Plastik wird weggeschmissen, es fliegt irgendwo weg. Wenn man rausgeht, sieht man an vielen Stellen Plastik liegen. Und das bleibt halt nicht so am Stück, sondern es wird im Laufe der Zeit immer kleiner und zerschlagen. Und wenn man an Plastik in Meeren denkt, da wird durch den Wellengang wird es ja noch mehr zerschlagen. Und diese Plastikteile, die werden immer kleiner. Es sind also ganz kleine Dinge, die merkt man gar nicht, dass man die mit isst. Und das essen nicht nur die Tiere mit, sondern das essen auch die Menschen mit. Und im Grunde, das macht uns längerfristig, also auf die Dauer, macht uns das krank. Ja, uns alle Lebewesen. Und das ist tatsächlich also keine so gute Sache. Insofern ist es sinnvoll, auf Plastik an vielen Stellen, wo es auch möglich ist, zu verzichten. Da kann man bei sich zu Hause direkt anfangen und gucken, ist das wirklich notwendig oder kann ich das vielleicht anders machen oder kaufe ich mir eine Packung, wo nicht so viel Plastik drum ist oder gar keine Packung drumherum ist. Ja, also das sind Überlegungen, die, glaube ich, jeder anstellen kann.
Was kann man nach Ihrer Meinung zu Hause tun, um Vögel zu schützen?
Eine ganze Menge. Das sind, gute Dinge kann man da tun. Und ich sage das ja jetzt mal ein bisschen aus der Sicht eines Biologen, ja, so jemand, der sich mit dem Lebendigen beschäftigt. Und zwar geht es ja immer darum, was ist notwendig, um zu überleben? Was brauchen Lebewesen? Und da geht es immer irgendwo um Nahrung, ja, und da geht es um Nahrungsnetze. Also alles ist miteinander verbunden. Und der eine frisst den anderen oder man frisst Pflanzen und das wird dann verdaut und dann ist das wieder Dünger für die anderen. Das heißt also, das hat alles irgendeinen Zusammenhang. Und drum ist mein erster Tipp, dass man am Haus bzw. im Garten also keine Gifte verwendet. Dass man seinen Garten so betreibt, dass man das auf eine ökologische Art und Weise macht, Kompost düngt und solche Dinge. Man kann viele blühende Pflanzen anpflanzen, das heißt also Sträucher, die Stauden, die blühen am besten nicht alle gleichzeitig, sondern nacheinander. Das wiederum ist dann Futter für Insekten, beispielsweise die Mauerbiene, das ist eine Wildbienenart, die frisst Pollen und Nektar und wenn die aber gut drauf ist, also wenn die gut vorkommen kann, dann können auch diejenigen vorkommen, die sie wiederum fressen. Das heißt, da könnte zum Beispiel ein Specht sich eine Biene schnappen oder eine Amsel. Ja, das heißt, also viele blühende Pflanzen, das ist gut für eine gute Nahrungsbasis für die Vögel. Und dann ist es gut, am Haus oder im Garten Verstecke anzulegen. Verstecke heißt also dichte Stellen mit entweder Büschen, die dicht sind, oder so ein Haufen aus alten Strauchschnitt. Den muss man gar nicht schreddern, alles komplett oder wegtun oder verbrennen. Das ist die doofste Möglichkeit. Sondern man kann es einfach da zum großen Haufen zusammentun und da können Vögel drin brüten oder sich verstecken. Man kann Nistkästen aufhängen. Ja, die kleineren Meisen mit dem kleinen Anflugloch, die größeren Meisen und andere Höhlenbrüter mit größerem Loch. Man kann Schwalbennester vors Haus hängen, man kann Mauersägerkästen aufhängen und so eben halt auch dazu beitragen, dass sie einen Teil ihres Lebens da verbringen können. Ihr habt ja sicherlich Fenster an euren Häusern, an den Wohnungen. Ne? Also es ist ja wichtig für uns rauszugucken, dass wir Licht bekommen. Allerdings sind diese Fenster von draußen manchmal ein bisschen wie Spiegel. Und die Tiere, die fliegenden Tiere, also hauptsächlich die Vögel, die erkennen das gar nicht, sondern die denken, da geht die Landschaft weiter. Ach, guck mal, da fliege ich doch einfach jetzt hin. Und dann knallen die gegen die Scheiben und verletzen sich oder sterben sogar. Fensteranflug mit Todesfolge ist relativ häufig. Und deshalb ist es ganz gut, wenn man seine Fenster ein bisschen entschärft. Dass man was, vielleicht mal so einen Strauch davor stellt, dass die Vögel sehen, aha, hier ist eben was anderes, als dass die Landschaft weitergeht. Das ist schon mal ganz gut, wenn man diese Reflexionen, diese Spiegelungen an den Fenstern vermeidet. Man kann auch gewisse Folien auf die Fenster kleben, die dann auf einmal das Fenster für den Vogel sichtbar machen.
Also was halten Sie denn eigentlich von Friday for Future und wie sinnvoll ist das?
Also ich halte es immer für sinnvoll, seine Meinung zu äußern. Und das ist ja da ganz, ganz stark der Fall. Das heißt, also es hat ja mit einer Person angefangen und es ist dann immer mehr Personen geworden. Und also sich zu trauen und einfach deutlich zu sagen, was man denkt. Und das eben ja als Kinder, als Jugendliche, wo man vielleicht in der Erwachsenenwelt noch gar nicht so anerkannt wird oder denkt, dass man nicht so anerkannt wird, das finde ich ziemlich gut. Insofern, also das, da bin ich sehr, sehr von begeistert. Und es ist im Grunde auch ein bisschen eine andere Art von eine andere Methode, eine sehr, sehr umfassende Methode von dem, was ja auch unser Beruf ist, dass wir die Leute für die Natur zu begeistern versuchen, um sie letztendlich auch dann dazu zu bewegen, sie zu erhalten. Also ich finde Fridays for Future genau richtig. Ja, das war jetzt notwendig.
Wir hoffen, euch hat das Interview und das Hörspiel genauso gut gefallen wie uns. Vielen Dank an Sascha Prinz, dem Stadtradio Göttingen, dem Kulturkloster Duderstadt, der Heinz-Siemann-Stiftung Duderstadt, Gut Herbigshagen für die vielen Tipps und das Medium Radio, dem Hörspiel, dem Benutzen vom Zoom-Programm und den Infos über die Vögel unserer Heimat. Bis bald.